Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie ihr bestattet werden wollt? Mike hat vor kurzem seinen Stiefvater verloren. Die Bestattung im Rhein hat er als besonders stimmungsvoll empfunden. Und sie hat ihn zum Nachdenken gebracht.
Man sollte wirklich für sich selber das Richtige rausfinden, wie man bestattet werden möchte. Ja, der eine mag das lieber, der andere mag das lieber. Der eine braucht einen Punkt, wo man jeden Tag hingehen kann. Und der andere sagt, nee, das brauche ich einfach gar nicht. Ich finde, die finanziellen Sachen sind auch ein Punkt, da sollte man sich immer Gedanken drüber machen. So eine Beerdigung, die kann, ich sag mal, zwischen 3.000, 4.000 Euro bis 15.000 Euro kosten. Und das sind Summen, die nicht jeder mal eben aus dem Ärmel schüttelt und sagt, ach, kein Problem. Jetzt bin ich mit meiner Partnerin zum Beispiel nicht verheiratet. Wir hätten jetzt gar keine Vollmachten über irgendetwas. Und jetzt kommt man dann ins Grübeln und sagt sich selber, Mensch, wir haben keine Vorsorge getroffen, von wegen Lebensversicherung, Sterbegeldversicherung. Also das bringt jeden von uns zu denken. Und wir sind jetzt auch in der Familie dazu gekommen, durch diese Seebestattung, Mensch, das ist so angenehm gewesen und auch lustig und auch teilweise schön, obwohl das ein trauriger Anlass war. Aber das wollen wir alle auch so machen.
Mehr Infos zum wichtigen Thema Bestattungsvorsorge und zu Bestattungen im Rhein und im Meer findet ihr auf rheinbestattungen.de. Rheinbestattungen. Individuell, würdig, erschwinglich. Und jetzt viel Spaß mit dem Rheinpegel-Podcast. Bezahlbarer Wohnraum, das ist seit Jahren ein Wunderpunkt in vielen Großstädten, auch in Düsseldorf. Der Markt ist leergefegt. Menschen ziehen nicht um, weil sie Angst haben, dass ihre Miete hinterher sehr viel höher ist. Und wer umziehen muss, sucht monatelang nach einer Wohnung, die er sich leisten kann. Warum? Weil insbesondere der soziale Wohnungsbau vernachlässigt wurde, sagt das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Wie es anders geht, zeigt die Stadt Wien. Dort wird seit 100 Jahren in Wohnungsbau investiert, der weniger gewinn- als gemeinwohlorientiert ist. Und das merkt man. Die Wiener wohnen günstig. Und sie wohnen gut. Denn die Sozialwohnungen in Wien werden nach hohen Standards an Lebensqualität geplant. Was kann Düsseldorf von der Wiener Wohnungsbaupolitik lernen? Darum geht's in dieser Episode des Rheinpegel-Podcasts. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 309 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,48 Metern. Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und ich habe vorher in der Lokalredaktion Düsseldorf gearbeitet. Und in diesem Podcast geht's um Lokales, um Düsseldorf und alles, was diese Stadt bewegt. Meistens gucken wir uns aktuelle Themen an, so wie vergangene Woche. Da habe ich zum Beispiel das Eis bei Kaiserlich für euch probiert, neu im Medienhafen. Markus war auch da und schreibt mir per WhatsApp, klasse Interview im Podcast, liebe Helene, bin direkt mal hin, obwohl der Wind auf Temperatur des Eises ist. Sehr, sehr lecker. Hebt sich wirklich von anderen Manufakturen ab. Danke, Markus. Wenn ihr mir auch schreiben wollt, die Nummer lautet 01608080844 und ich freue mich über jegliches Feedback von euch zum Podcast, genau wie Themenvorschläge oder Fragen, denen wir mal nachgehen sollen. Super gespannt bin ich auf jeden Fall auf euer Feedback zu dieser Episode. Das könnt ihr auch an rheinpegel@rheinische-post.de mailen. Wir nehmen uns heute nämlich mal etwas mehr Zeit für ein echt wichtiges Thema, die Düsseldorfer Wohnungsbaupolitik. Im Juni 2023 hat Oberbürgermeister Stefan Keller von der CDU eine Wohnungsbauoffensive angekündigt. Denn es läuft nicht besonders gut. Düsseldorf braucht mehr Wohnungen, besonders solche, die sich auch Menschen mit mittlerem oder niedrigem Einkommen leisten können. Aber bauen ist aktuell sehr teuer. Deswegen passiert auf dem Wohnungsmarkt immer weniger. Das kann man unter anderem daran sehen, dass immer weniger Baugenehmigungen beantragt werden. OB Keller hält das bisherige Handlungskonzept Wohnen für gescheitert. Darin steht, dass bei jedem Bauprojekt ein bestimmter Anteil preisgedämpfter Wohnungen entstehen muss. Das sind keine Sozialwohnungen, sondern Wohnungen mit einer mittleren Miete. Entsprechend gibt es auch keine Fördergelder dafür. Die Stadt sagt, weil Entwickler die günstigen Mieten querfinanzieren müssen, steigen dann eben an anderer Stelle die Mieten. Oder es wird überhaupt gar nicht gebaut, weil es sich nicht lohnt. Deshalb will die Stadt das Handlungskonzept Wohnen für 3 Jahre aussetzen. Stattdessen soll gelten, wer Flächen entwickelt und darauf Wohnungen baut, der muss zur Hälfte öffentlich geförderten Wohnraum schaffen. Und auf städtischen Flächen soll zu 100% geförderter Wohnraum entstehen. Düsseldorf will bis 2030 8.000 neue bezahlbare Wohnungen ermöglichen. Die Hälfte davon will die Stadt selbst bauen. Bei der anderen Hälfte sollen Genossenschaften und gemeinwohlorientierte Bauunternehmen ran. Man könnte auch sagen, ein Hauch von Wien zieht durch Düsseldorf. Denn vieles von dem, was OB Keller angekündigt hat, ist dort seit einem Jahrhundert gang und gäbe. Deshalb schauen viele Wohnungsbauaktivisten neidisch auf Wien und haben gedacht, wir holen Wien einfach nach Düsseldorf. Und zwar in Person von Christian Schantl. Er ist Head of International Relations bei Wiener Wohnen, der Tochtergesellschaft der Stadt Wien, die die städtischen Wohnhausanlagen verwaltet. Am 17. Oktober 2023 hat er einen Vortrag in Düsseldorf gehalten. Veranstaltet wurde der Abend im Forum Freies Theater unter anderem vom Bündnis für bezahlbaren Wohnraum und von der Hochschule Düsseldorf. Und ein paar Wochen später habe ich mich zum Interview verabredet mit Christian Schantl, Susanne Priebs und Helmut Schneider. Susanne Priebs ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Architektur und Design der Hochschule Düsseldorf und Helmut Schneider ist einer der Sprecher des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum in Düsseldorf. Und mitgebracht haben sie eben Christian Schantl, ihren Gast aus Wien. Herzlich willkommen, Sie drei, im Rheinpegel-Podcast.
Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Zu Beginn würde ich ganz gerne einfach einmal auf Düsseldorf schauen. Herr Schneider, Sie sind ja Sprecher des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum. Frau Priebs, Sie kommen von der anderen Richtung. Sie interessieren sich für Stadtentwicklung, besonders weil Sie eben als Architektin unterwegs sind und auch forschend in dem Bereich. Was ist denn der Status quo in Düsseldorf, was bezahlbaren Wohnraum angeht?
Ich will mal so anfangen. Wir haben ungefähr 360.000 Wohnungen in Düsseldorf. Ungefähr 80% davon sind Mietwohnungen. Und es gibt so eine grobe Schätzung, dass die Hälfte der Menschen, die in Mietwohnungen wohnen, einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Das heißt, sie haben einen Anspruch auf eine Sozialwohnung. Wenn man die 80% in Zahlen ausdrückt, dann sind wir bei ungefähr, 145.000. 80% davon wären wir also bei vielleicht 130.000, wenn ich die existierenden Sozialwohnungen davon mal abziehe. Wir haben nämlich gerade mal 15.000, knapp 16.000 Sozialwohnungen in Düsseldorf. Also wir haben sozusagen einen Bedarf, der bei 145.000 liegt und 10% davon wird durch die existierenden Sozialwohnungen abgedeckt. Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir keine Wohnungsgemeinnützigkeit mehr haben seit 1990. Da wurde sie nämlich vom Bundestag abgeschafft. Das bedeutet, Sozialwohnungen sind nur auf Zeit preislich gedeckelt. Danach fällt dieser Preisdeckel weg. Und wir haben die Situation, dass diese Wohnungen dann auf den freien Markt kommen und zu marktüblichen Preisen vermarktet werden können. Das Dilemma, wenn ich das noch kurz sagen darf, besteht darin, dass es bisher nicht gelungen ist, dem Wegfall von Sozialwohnungen hinterherzubauen. Es werden in Düsseldorf Sozialwohnungen gebaut. Es sind auch durch das sogenannte Handlungskonzept Wohnen mehr Sozialwohnungen gebaut worden, aber nie so viele, dass man den Verlust hätte ausgleichen können. Das bedeutet, am Ende sind es immer weniger Sozialwohnungen, die wir haben. Wenn ich das mal in der Prozentzahl ausdrücken darf, 4,3% des Wohnungsbestandes in Düsseldorf sind Sozialwohnungen. Wir können gleich Herrn Schantl hören, wie das in Wien aussieht. Dann wird man die große Diskrepanz sehen.
Frau Priebs, gibt es denn irgendwas, was aus Ihrer Sicht gut läuft in Düsseldorf? Irgendwas, was Ihnen Hoffnung macht?
Ja, es gibt natürlich schon, also es ist so unfair zu sagen, die Stadt Düsseldorf, die tut gar nichts. Es gibt die groß angekündigte Wohnbauoffensive von unserem Oberbürgermeister. Es gibt aber auch Bestrebungen von Bundesebene und auch von Landesebene. Auf Bundesebene sind es Gesetze, die angekündigt sind, die in den staatlichen stehen. Auf Landesebene sind es Fördermöglichkeiten, die angekündigt sind. Was aber tatsächlich fraglich ist, wie diese Gesetze und Möglichkeiten umgesetzt werden können und vor allen Dingen zur Wohnbauoffensive unseres OBs ist es tatsächlich fraglich, wo diese ganzen Wohnungen entstehen sollen und in welcher Geschwindigkeit.
Das hört sich insgesamt so an, als sagen Sie, ja, das ist alles schön, aber eigentlich bräuchten wir einen Plan, der viel weiter geht, viel energischer und auch detaillierter festlegt, dass wir eben mehr preisgedämpften und günstigen Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum bleiben. Stimmt das?
Das stimmt absolut. Wenn man nach Wien guckt, und vielleicht wird das Herr Schantl auch gleich nochmal untermauern, hat man den Eindruck, dass dass diese Wiener Wohnungspolitik nicht immer nur von politischen Parteien ausgeht, die gerade an der Regierung sind und ihre Entscheidungen treffen wollen, sondern dass das irgendwie wie so ein Common Sense in der Stadtgesellschaft ist. Es gibt, wie ich finde, eine ziemlich beeindruckende Internetpräsenz von socialhousing.wien. wo im Prinzip die ganzen Instrumente und integrierten Organisationen, die diese Wohnungspolitik quasi ausführen, aufgelistet sind. Und um ein Beispiel zu nennen, es gibt dort die Mieterhilfe Wien, die ist vergleichbar mit dem Deutschen Mieterbund. In den Deutschen Mieterbund müssen wir eintreten, wenn wir die Hilfe benötigen. In die Mieterhilfe Wien muss man nicht eintreten, sondern sie steht allen Wienerinnen und Wienern zur Verfügung, die Beratung brauchen, was wohnungspolitische Themen angeht. Und diese Internetseite, die ich habe jetzt ein Beispiel rausgegriffen, die ist wahnsinnig barrierefrei aufgebaut. Das ist ein Klick und man hat diese ganzen Angebote vor sich. Und das zeigt eben, dass, oder es ergibt sich der Eindruck, dass eben die Stadt Wien vielmehr eine Anwältin für alle Mieterinnen und Mieter ist, anstelle quasi das Legislaturperiodenmäßig Politik betrieben wird.
Mhm. Herr Schantl, hat Frau Priebs das richtig wiedergegeben?
Ja, im Wesentlichen. Durchaus.
Also die Stadt Wien als Anwältin für die Mieterinnen und Mieter?
Ja, durchaus. Wir verstehen uns als Anwältin der Mieterinnen und Mieter. Wir haben hier mehrere Instrumentarien, Serviceeinrichtungen, wo Mieterinnen und Mieter bei Problemen mit dem Eigentümer, mit dem Verwalter sich hinwenden können und Hilfe, Rat und Beratung finden. Hm. Was Wien und Düsseldorf durchaus vergleichbar macht, ist die Tatsache, dass wir hier einen ähnlich hohen Anteil von Mieterinnen und Mietern am Wohnungsmarkt haben. 3/4 der Wiener Bevölkerung lebt in Miete. Der Unterschied ist, dass bei uns mehr als 50% der Mieterinnen und Mieter in einer Wohnung, die der Gemeinde oder einer gemeinnützigen Genossenschaft gehört, wohnt und lebt und damit sozusagen mit klar definierten, auch preislichen Rahmenbedingungen wohnen kann, wo man langfristig sozusagen weiß, dass man hier sicher und leistbar eine Zuhause gefunden hat.
Also Wien hat, glaube ich, knapp 2 Millionen Einwohner, richtig?
Ja, wir sind damit die zweitgrößte Stadt nach Berlin im deutschsprachigen Raum.
Und wie viel Sozialwohnungen oder wie viel günstigen Wohnraum gibt es in Wien?
Wir haben in Summe rund 1 Million Wohnungen in unserer Stadt. Davon sind 220.000 Gemeindewohnungen und rund 200.000 genossenschaftliche Wohnungen. Und darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl von Wohnungen, die im Privatbesitz sind, aber mit Mitteln der Stadt Wien gefördert, saniert worden sind. Und die unterliegen dann auch infolge diesen Rahmenbedingungen des leistbaren Wohnens in unserer Stadt.
Mhm. Gemeindewohnungen heißt ja, dass sie wirklich im Besitz der Stadt sind, ne?
Ja.
Und was heißt Genossenschaft? Ist das das Gleiche wie hier in Deutschland?
Das ist durchaus das Gleiche, nur gibt es das bei Ihnen nicht mehr, weil eben das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, soweit ich informiert bin, in der Form, wie wir es kennen, abgeschafft worden ist und man im Wesentlichen das Wohnen dem privaten Markt überlassen hat. Das ist eine ganz andere Denkweise als die, die wir hier in Wien haben. Wir sind absolut davon überzeugt, dass Güter des täglichen Bedarfs wie Gesundheit, Bildung, aber auch Wohnen nicht nur dem privaten Markt überlassen werden dürfen, sondern durchaus hier regulatorisch eingegriffen werden kann und soll.
Frau Priebs hat das schon so ein bisschen angesprochen. Das ist ja eine Haltung, die durchaus politisch ist. Das heißt, nicht jeder sieht es gleich eventuell. Aber Sie sagen, in Wien ist das Konsens, offensichtlich auch parteiübergreifend. Wie kommt das?
Naja, das ist schon ein bisschen unserer Historie geschuldet. Seit dem Ersten Weltkrieg mit Unterbrechung Austrofaschismus, Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg hatten wir durchgehend seit über 100 Jahren immer einen sozialdemokratischen Bürgermeister. Und insofern wurde dieses Konstrukt nie in Frage gestellt. Man muss aber auch dazu sagen, dass es österreichweit im Wesentlichen nicht in Frage gestellt wird, wenn auch anders interpretiert. Aber auch in anderen also wir zahlen, jeder Österreicher, jede Österreicherin zahlt 0,5% des Bruttoerwerbseinkommens und 0,5% zahlt dann noch der Arbeitgeber dazu, also 1% des Bruttoerwerbseinkommens als Wohnbausteuer. Und diese bundesweite Wohnbausteuer wird an die Bundesländer verteilt und kann dort zum Zwecke der Wohnbauförderung verwendet werden. Wie das im Einzelnen passiert, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber insofern herrscht schon ein breiter Konsens darüber, dass Wohnen gefördert werden muss, weil in keinem Bundesland und bis jetzt auch von keiner Bundesregierung wurde die Wohnbausteuer auch nur ansatzweise in Frage gestellt.
Deckt das denn den kompletten Finanzbedarf, den die Stadt Wien beispielsweise hat, um das zu tun, was sie offensichtlich sehr großzügig tut?
Jein, wir investieren zwischen 400 und 500 Millionen Euro pro Jahr in den geförderten Wohnbau. Davon kommt rund die Hälfte aus den Mitteln der Wohnbausteuer. Die Investitionen der Stadt Wien sind also doppelt so hoch als das, was wir bekommen. Das funktioniert aber deswegen, weil die Mittel, die in den geförderten Neubau fließen, das sind keine Geschenke an den Eigentümer dieser neuen Liegenschaften, sondern das sind sehr günstige Kredite. Das heißt, über die Jahre hindurch bekommt Wien Jahr für Jahr aufgrund dieser Kreditleistungen sehr viel an Geld retour und kann sie reinvestieren in den geförderten Wohnbau. Mittlerweile ist dieses System also ein sich selbst erneuerndes Perpetuum mobile nahezu schon geworden und funktioniert hervorragend.
Das beantwortet ein bisschen eine Frage, die ich mir im Vorhinein gestellt habe, denn in Düsseldorf ist ja oft der Konflikt, der diskutiert wird, wenn wir denen, die Wohnungen bauen, auferlegen, dass sie die nur zu einem relativ günstigen Preis vermieten dürfen oder Teile davon zu einem günstigen Preis vermieten müssen, dann würgen wir damit eventuell die Bautätigkeit ab, weil die Erschaffer dieses Wohnraums eben sagen, im Endeffekt lohnt sich das für mich nicht mehr. Insbesondere dann, wenn Grund und Boden in Düsseldorf extrem teuer sind und natürlich auch, wenn die Baukosten sehr stark steigen. Herr Schneider, Frau Priebs, wenn Sie nach Düsseldorf schauen, heißt es dann, eigentlich müsste es Düsseldorf an der Stelle genauso machen wie Wien und mit beispielsweise sehr zinsgünstigen Darlehen den Wohnungsbau ankurbeln?
Um Darlehen vergeben zu können, muss man natürlich gewisse Einnahmen haben. Und sowas wie diese Wohnbausteuer, von der Herr Standl gerade gesprochen hat, die gibt es in Deutschland nicht. Und so wie die politische Konstellation auf Bundesebene im Moment aussieht und vielleicht auch in Zukunft aussieht, kann ich mir das schwer vorstellen, dass so eine Steuer kommt. Also da sehe ich ein großes Problem. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Stadt stärker, als sie das bisher tut, selber wieder als Bauherrin auftritt. Das ist bisher nicht der Fall. Irgendwann wurde ja der Wohnungsbestand an die städtische Wohnungsgesellschaft abgegeben. Das ist eine GmbH, die auch entsprechend arbeitet. Die bauen zwar im Auftrag der Stadt auch bezahlbare, geförderte Wohnungen, aber eben auch andere. Und das ist nur ein kleiner Anteil. Wenn ich vielleicht das nochmal ergänzen darf, was Herr Schandl gerade zu den Genossenschaften gesagt hat. Ich glaube, in Wien gibt es, wenn ich das richtig im Kopf habe, 58 Genossenschaften, die im Wohnungssektor tätig sind. Wir haben 5. Plus die städtische Wohnungsgesellschaft, wenn ich das mal zusammennehme, auf die entfällt zusammen ungefähr 8% des Wohnungsbestandes. Das heißt, ein relativ geringer Anteil. Da ist sehr viel Luft nach oben. Die Stadt könnte sowohl mit ihrer eigenen Tochter, der städtischen Wohnungsgesellschaft, als auch mit den Genossenschaften, denke ich mal, wesentlich mehr bewegen. Und sie hat vorhin gefragt, ob es da nicht auch was Positives gibt. Ja, das Ziel, das Herr Keller mit seiner Wohnbauoffensive formuliert hat, ist ja gerade, mit diesen Trägern stärker ins Geschäft zu kommen, als das in der Vergangenheit passiert ist. Man kann natürlich fragen, warum ist es in der Vergangenheit nicht passiert? Warum hat man da nicht schon mehr getan? Und mein Eindruck ist, dass von Seiten der Genossenschaften auch eine große Skepsis besteht, wie ernsthaft die Stadt mit ihnen kooperieren will. Das war in der Vergangenheit nicht immer positiv.
Was heißt wie ernsthaft? Das heißt, es gibt Verhandlungen, aber die Stadt macht dann doch wieder einen Rückzieher oder stellt Forderungen, die die Wohnungsbaugenossenschaften nicht...
Zum Beispiel ist eine Forderung der Genossenschaften, dass die Stadt aus ihrem relativ begrenzten Pool an eigenen Grundstücken den Genossenschaften zu günstigen Konditionen Grundstücke überlässt. Das passiert, aber es passiert auch, dass die Stadt, ich sag mal, das Pokerspiel auf dem Grundstücksmarkt mitmacht und den Genossenschaften dann doch versucht, möglichst hohe Preise für die Grundstücke zu entlocken, was wiederum das günstige Bauen schwierig macht. Und das weiß ich aus Gesprächen mit Vertretern der Genossenschaften, dass man sich da oft über den Tisch gezogen gefühlt hat in der Vergangenheit. Vielleicht wird es in Zukunft besser. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Naja, und wir haben ja auch in der Vergangenheit gesehen in Einzelfällen, dass die Genossenschaften gesagt haben, wir starten jetzt kein neues Projekt. Das ist uns tatsächlich zu riskant, nicht nur aus Gründen der Verhandlungen mit der Stadt, sondern auch, weil die Situation auf dem Baumarkt unfassbar schwierig war, zumindest letztes Jahr. Und es ist ja auch noch nicht so, dass die Krise da vorbei wäre an der Stelle, ne?
Das ist richtig. Ich will vielleicht noch mal einen Punkt aufgreifen, den Herr Schandl in seinem Vortrag auch angesprochen hat. Die Stadt Wien baut ja seit 2004 nicht mehr selber, sondern hat sich darauf konzentriert, die Genossenschaften zu fördern, die zu Bedingungen, die die Stadt setzt, dann auch Fördermittel erhalten. Dafür investiert aber die Stadt Wien sehr viel in den Wohnungsbestand. 200.000 Wohnungen, die also nach wie vor in städtischem Besitz sind, das haben wir in Düsseldorf so nicht. Aber der Bestand ist natürlich bei uns trotzdem wichtig, weil im Bestand auch sehr viele, ich sag mal, bezahlbare Wohnungen sind, auch solche, die nicht öffentlich gefördert wurden. Es gibt viele kleine Vermieter, die gar nicht das Ziel hatten, den höchstmöglichen Profit aus ihren Immobilien zu ziehen, sondern die günstig vermietet haben. Das hat sich aber im Zuge, man muss noch mal kurz zurückgucken, wir haben ja einen über zehnjährigen Immobilienboom in Deutschland gehabt, der 2022 geendet ist. Aber dieser Boom hat dazu geführt, dass es sehr viele Investoren gibt, die auf der Suche nach Eigentümern waren, die gerne ihr Haus verkaufen wollen. Und sobald ein Investor, der renditeorientiert ist, ein Miethaus kauft, passiert, das kann man fast schon als Serie bezeichnen, Folgendes: das Haus wird saniert. Die Sanierungskosten kann man auf die Miete umlegen. Es gibt auch unlautere Mittel, wie man Mieter aus den Wohnungen herausdrängen kann, weil man entmietete Wohnungen, zum Beispiel wesentlich günstiger als Eigentumswohnungen, umgewandelt auf dem freien Markt vermarkten kann oder eben auch teurer vermieten kann. Also das ist das, was in großem Stil in Düsseldorf passiert. Und da würden wir uns von der Stadt wesentlich mehr wünschen, gegen die Vernichtung von bezahlbarem Wohnraum im Bestand etwas zu tun. Wien hat den großen Vorteil, den haben wir nicht, da müssten wir lange dran arbeiten, um dahin zu kommen, dass es also so einen hohen Anteil an städtischen Wohnungen gibt. Aber das, was da ist, auch in Privathand, könnte man besser schützen. Und da sehe ich große Versäumnisse, sowohl bei der Stadt, und das muss ich an der Stelle hinzufügen, die Stadt ist nicht an allem schuld, viele Dinge sind auch vom Land geregelt. Also das Bauministerium hat da durchaus eigene Vorstellungen, wie man mit Bestandswohnungen umgeht.
Ja, lassen uns mal ganz kurz noch bei diesem Punkt bleiben, bei den Wohnungen, die im Besitz der Stadt Wien sind. Denn das würde mich schon interessieren, inwieweit das irgendwas ist, was wir hier in Düsseldorf vielleicht imitieren können. Wir reden die ganze Zeit über günstigen Wohnraum und da müssen wir vielleicht einfach auch mal ein Preisschild draufkleben. Ich glaube, die Durchschnittsmiete in Düsseldorf ist mittlerweile also deutlich zweistellig. Ich glaube, so bei 14, 15 Euro pro Quadratmeter in Wien, habe ich bei Herrn Schandl gelernt, ist eine günstige Wohnung bei 8,50 Euro. Und das ist schon eine gute Wohnung, also nicht irgendwie Wohnraum, wo man eigentlich nicht sein möchte. Da ist dann mehr oder weniger auch schon fast alles mit drin. Wie hat die Stadt Wien es geschafft, in den Besitz von so vielen Wohnungen zu kommen? Das ist ja auch ein langjähriger, lang über Jahrzehnte dauernder Prozess gewesen, ne?
Das ist ein Prozess über mittlerweile 100 Jahre, der unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg gestartet worden ist. Damals hat die erstmalig gewählte sozialdemokratische Regierung unserer Stadt beschlossen, ein sehr ambitioniertes Wohnbauprogramm, und innerhalb sehr kurzer Zeit, nämlich von 1920 bis 1933, wurden 55.000 Gemeindewohnungen neu errichtet. Im Zweiten Weltkrieg wurden dann zehntausende Wohnungen leider zerstört. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg musste die Stadtregierung erneut dieses Programm de facto starten. Hat es dann bis in die 70er Jahre hinein gebraucht, um diesen zerstörten Wohnraum wieder aufzubauen. Und ab dem Beginn der 80er Jahre wurde dann sozusagen der Stadterneuerungsprozess und der Stadterweiterungsprozess dann verstärkt fortgeführt.
Düsseldorf hat ja ein ziemliches Platzproblem. Es ist eine wahnsinnig enge und sehr dicht besiedelte Stadt. Wie ist das mit Wien?
Wir haben das Glück, dass wir in relativ stadtnahen Gebieten große alte Industrieanlagen, großteils bis dato von der Eisenbahn genutzt haben, die die Bundesbahnen nicht mehr benötigen, die wir als Stadt Wien von den Bundesbahnen übernommen haben. Und wir haben mittlerweile einige Stadtentwicklungsgebiete, Nordbahnareal, Sonnenwendviertel zum Beispiel, um nur zwei große zu nennen, mit jeweils 7.000 bis 8.000 neuen Wohnungen, die hier errichtet wurden, sind, wo wir entsprechende Maßnahmen zur neuen Wohnraum, um zur Schaffung neues Wohnraumangebots vornehmen zu können. Wir haben aber auch ein Instrument, das sehr wesentlich ist und sehr hilfreich ist, nämlich das Instrument des Wohnfonds Wien, der im Wesentlichen zwei Aufgaben hat. Das eine ist die Qualitätssicherung in den geförderten Wohnbereich. Das zweite ist aber die aktive Grundstücksbeschaffung. Wir haben derzeit Grundstücksreserve in der Stadt Wien von 3,1 Millionen Quadratmetern, die wir ausschließlich dem geförderten Wohnbau sozusagen übergeben und übertragen können. Und das ist natürlich ein wesentliches Element beim Wohnungsneubau, weil, wie Herr Dr. Schneider richtigerweise angemerkt hat, die Grundstückspreise sind explodiert. Wir können auch dagegenhalten durch eine entsprechende Reserve.
Das heißt, Sie bauen zwar nicht mehr selber, aber Sie nehmen dieses Land und geben es Menschen, die darauf Wohnraum errichten, der dann eben auch günstig vermietet werden muss.
Wir geben es nicht an Menschen, sondern wir geben es an Genossenschaften, die einen Qualitätswettbewerb durchlaufen müssen. Und der beste Anbieter von den 58 Genossenschaften, die hier sozusagen diesen Markt, um diesen Markt kämpfen, wir haben das sogenannte Vier-Säulen-Modell, das geht um Qualität in der Architektur, um die Preisgestaltung, es geht um ökologische Faktoren und um die soziale Nachhaltigkeit. Und wie gesagt, jenes Projekt, das diese Kriterien am besten erfüllt, bekommt den Zuschlag, bekommt die Förderung und kann dann dieses entsprechende Bauvorhaben auch umsetzen. Etwas muss ich ein bisschen korrigieren. Es stimmt, wir haben 2004 den letzten klassischen Gemeindebau errichtet, haben aber 2018 diesen Prozess wieder gestartet und sind derzeit dabei, 4.000 bis 5.000 neue Gemeindewohnungen zu errichten. 1.000 davon sind schon fertig.
Jetzt ist das ja auch immer alles eine Frage des Geldes. Und es gibt ja auch noch andere Dinge, die so eine Stadt mit Geld macht, außer sich um Wohnraum zu kümmern. Gibt es da jemals Rechtfertigungsdruck in Wien, warum man aus diesen ja auch teilweise echt toll gelegenen großen Grundstücken Wohnungen macht, statt sie beispielsweise an Investoren meistbieten zu verkaufen, wie das ja in Düsseldorf passiert ist, weil man natürlich dieses viele Geld haben wollte, um damit andere Sachen zu tun?
Das ist natürlich eine politische Entscheidung. Der Wiener Weg ist hier sehr klar und sehr eindeutig. Und es ist ja nicht so, dass diese Areale, von denen ich früher gesprochen habe, dass die Schlafstätten sind. Wir reden hier beim Nordbahnareal zum Beispiel von einer 85 Hektar großen Fläche, auf der 7.000 Wohnungen neu errichtet worden sind, wo aber auch 20.000 Arbeitsplätze geschaffen worden sind, wo es eine Universität gibt, wo es Hotels gibt, wo es infrastrukturelle Einrichtungen aller Art gibt. Das heißt, dort ist auch viel an Wirtschaft und an Business zu Hause. Das heißt, wir haben hier eine Mischnutzung, was uns insofern auch sehr wichtig ist. Wir wollen diese Philosophie der 15-Minuten-Stadt durchaus fördern und beleben. Das heißt, Situationen schaffen, wo die Menschen, ohne ihr Auto nutzen zu müssen, im Wesentlichen alles, was sie von der Arbeit bis zur Kinderbetreuung und Güter des täglichen Bedarfs benötigen, quasi vor der Haustüre vorfinden.
Tja, Frau Priebs, als Düsseldorferin denken wir da ans Glasmacherviertel und lassen traurig den Kopf hängen, ne?
Absolut, ja. Und das ist ja, das Glasmacherviertel ist eine dieser großen Konversionsflächen, die eben Wien auch hat. Wir haben noch das Grand Central, ne, eine weitere große Konversionsfläche. Und auch wir hatten mal ein Areal am alten Güterbahnhof, jetzt an der Toulouser Allee. Auf zwei der Gebieten ist gar nichts passiert. Das sind große Brachen. Und an der Toulouser Allee ist vornehmlich hochpreisiger Wohnungsbau entstanden. Und das sind ja einfach so Sachen, wo man tatsächlich den Kopf hängen lässt und irgendwie nicht mehr so richtig weiß, wie es irgendwie weitergehen kann. Und ein Punkt, Sie haben vorhin eben auch schon die Bodenpolitik angesprochen, ist mit Sicherheit dieser Punkt, dass eben die Stadt Düsseldorf eigentlich Grund um Boden verkauft hat über viele Jahre, um damit Schulden zu begleichen und andere Dinge zu machen. Und das ist eine Sache, die in Zukunft nicht mehr passieren darf mit den wenigen Flächen, die noch vorhanden sind. Und wir finden auch, dass die Stadt Düsseldorf sich bemühen sollte, diese großen freien Flächen, die es dann doch noch gibt, auch wenn es ein paar wenige sind, zurückzukaufen. Und diese Flächen eben in Erbbaupacht an Genossenschaften, an Unternehmer oder eben an die städtische Wohnungsgesellschaft weiterzugeben. Mhm.
Herr Schantl, als ich die ganzen Geschichten aus Wien, die Sie erzählen, so gehört habe, habe ich gedacht, ja, aber da ist eine Menge Geld im Spiel. Und wo eine Menge Geld im Spiel ist, wird ja gelegentlich auch ein bisschen Schindluder damit getrieben. Sehen Sie da gelegentlich eine Gefahr, dass wenn so viel Geld und so große Projekte staatlicherseits verwaltet werden, dass dann vielleicht eins von zwei Dingen passieren? A, dass die Menschen nicht mehr ganz so reiner Gesinnung kommen und versuchen, sich ein bisschen was davon von dem Kuchen abzuknapsen? Oder B, dass eine Verwaltung dann doch nicht ganz so gut ist, mit Geld sparsam umzugehen, wie, das ist ja eine Theorie, der freie Markt es wäre. Also ich spiele mal ein bisschen Advocatus Diaboli an der Stelle.
Ja, das ist schon okay. Das kann so eigentlich nicht passieren, weil wir als Wiener Wohnen, als Eigentümer und Verwalter der städtischen Wohnhausanlagen keine Förderungen bekommen. Wir müssen uns aus den Mieten und aus den Betriebskosten finanzieren. Wir bekommen Förderungen ausschließlich für jene Maßnahmen, die auch ein Privater bekommen würde, nämlich zum Beispiel für die Wohnhaussanierung. Aber wir bekommen nichts für die Verwaltung oder für den Erhalt des Bestandes oder für die Verbesserung des Bestandes. Also insofern agieren wir hier durchaus marktwirtschaftlich und auf Augenhöhe mit dem Privaten.
Wenn ich jetzt übermorgen beschließen würde, dass ich gerne in Wien wohnen will, ab wann könnte ich mich dann über eine günstige Wohnung in Wien freuen?
Eins, also es gibt natürlich einen Kriterienkatalog, der zu erfüllen ist, von den Einkommensverhältnissen angefangen, wobei die bei uns so hoch angelegt sind, dass 75-80% der Wiener Bevölkerung aufgrund ihrer Einkommenssituation Zugang zum geförderten Segment hat. Mit dem Hintergrund, dass wir schlicht und ergreifend keine Wohnghettos, No-Go-Areas oder Ähnliches schaffen wollen, sondern einen sozialen Mix über die ganze Stadt hinweg gewährleisten wollen, der ein möglichst friedliches und freudvolles Zusammenleben schafft. Ein weiteres Kriterium wäre, dass Sie zumindest 2 Jahre in Wien an derselben Adresse gemeldet sein müssten. Das ist ein K.O.-Kriterium für Menschen, die nicht aus Österreich sind, aber auch für Menschen, die aus den angrenzenden Bundesländern sind, also auch ein Niederösterreicher, der 5 Kilometer außerhalb von Wien lebt, muss zumindest 2 Jahre in Wien sein Wohnverhältnis gehabt haben.
Mhm. Okay, ich darf auch innerhalb der 2 Jahre nicht innerhalb von Wien umziehen.
Ja, es ist so. Es ist auch ein Schutz unseres Wohnungsmarktes. Weil, stellen Sie sich vor, wir würden dieses Kriterium abschaffen. Was dann los wäre?
Ein wesentlicher Unterschied, den ich sehe zwischen Düsseldorf und Wien, ist, dass es in Düsseldorf diesen Grundkonsens, den Herr Schantl gerade noch mal beschrieben hat, wie man mit Wohnen umgeht, den gibt es in Düsseldorf so nicht. Dass man Wohnen eben nicht als Ware hauptsächlich betrachtet, sondern als ein Grundbedürfnis, das befriedigt werden muss. Und was man eben nicht einfach wie andere Waren auf dem Markt handeln kann, sondern da muss es bestimmte Einschränkungen geben. Oder wenn man es als Kompromiss formuliert, man darf nicht alles dem Markt überlassen. Und je größer der Anteil ist, den eine Stadt an diesem Immobiliensektor und speziell am Wohnungssektor hat, umso größer sind natürlich auch die Einflussmöglichkeiten. Also je größer zum Beispiel der Anteil an den Grundstücken einer Stadt die Stadt selber hat, umso größer ist auch die Möglichkeit, die Immobilienspekulation einzudämmen, einfach weil den Spekulanten weniger Flächen zur Verfügung stehen. Also solche Dinge, wie sie mit dem Glasmacherviertel oder dem Grand Central passiert sind, könnte man zumindest besser in den Griff kriegen. Aber Frau Priebs wollte noch was sagen.
Ich will vielleicht an dieses Thema. Frau Pawlitzki, Sie haben vorhin gesagt, dass die Stadt Düsseldorf ja um so wenig Flächenressourcen verfügt. Man könnte jetzt noch mal weiterdenken, dass man einfach sagt, dass man vielleicht gar nicht unbedingt Grund und Boden braucht, sondern eben auch die gebauten Ressourcen braucht. Und Düsseldorf ist Landeshauptstadt und es gibt wahnsinnig viele Landesimmobilien. Mitunter ganz, ganz viele, die leer stehen oder wo in Zukunft absehbar ist, dass sie leer stehen werden. Und das sind natürlich auch attraktive Gebäude, wo es genauso denkbar ist, ob man nicht Bestandsimmobilien stehen lässt und diese quasi umwidmet, sodass in Zukunft in diesen jetzt Büroimmobilien irgendwann Wohnen stattfinden kann. Ne? Und das wäre quasi vielleicht eine schlaue Umschichtung, schlau und ökologisch, wie man quasi diesen Bestand in Zukunft weiter nutzen kann und wie man auf einmal diese Ressourcen erweitern kann.
Was aber voraussetzt, dass das Land uns diese Immobilien überlässt.
Absolut, aber es gibt Beispiele, wo diese Immobilien Jahrzehnte tatsächlich leer stehen. Jetzt im Herbst ist nach 20 Jahren eine Immobilie abgerissen worden, die stand wirklich 20 Jahre leer. Das sind natürlich Immobilien, wo man sich fragt, okay, muss das Land da Flächenbevorratung betreiben oder können die Sachen nicht zwischengenutzt oder umgenutzt werden?
Nicht, dass ich die Idee nicht charmant fände, ich frage mich nur, wie realistisch sie tatsächlich ist, denn der von Herrn Schneider angesprochene Haltungswechsel, den haben wir nicht. Den haben wir nicht jetzt, wo wir von einer schwarz-grünen Kooperation im Rathaus regiert werden. Den haben wir nicht, hatten wir nicht vorher, als es eine sozialdemokratische Regierung gab, zusammen mit FDP und Grünen. Also es scheint ja nicht so zu sein, dass ein, sagen wir mal, sozialdemokratischer Bürgermeister, wie Wien ihn über Jahrzehnte hatte und hat, uns da sehr weitergeholfen hat an der Stelle, sondern die Dinge, die wir angesprochen haben, beispielsweise der Ausverkauf des Glasmacherviertels, ist ja unter Oberbürgermeister Thomas Geisel passiert.
Wenn ich da vielleicht noch etwas zu sagen darf, wir knüpfen so ein bisschen, ich sage jetzt mal, als diese Veranstaltergruppe, die sich eine andere Wohnungspolitik vorstellt, wir knüpfen unsere Hoffnung ein bisschen daran, dass die Instrumente, die man in der Vergangenheit, nicht nur in Düsseldorf, sondern man könnte sagen bundesweit eingesetzt hat, alle nicht funktioniert haben in dem Sinne, dass man genügend Wohnraum insgesamt und schon gar keinen bezahlbaren Wohnraum bereitgestellt hat. Das heißt, diese Erfahrung, die jetzt über, ich sag mal, mehr als 10 Jahre sich akkumuliert hat, die müsste doch eigentlich zu einem Umdenken führen, dass man andere Instrumente baut. Und die Idee, Herrn Schantel einzuladen und eine Veranstaltung zur Wohnungspolitik in Wien zu machen, ist ja ein Teil dieser Bemühung, andere Ideen in den gesellschaftlichen Diskurs einzuführen. Und das ist ja ein Beispiel. Wir haben gerade gehört, man muss 2 Jahre warten, bis man da einen Anspruch hat bei den Wohnungen, die der Stadt Wien selber gehören. Das gibt natürlich auch Schattenseiten. Also Wien ist nicht das Idealbild, aber es gibt eine ganze Reihe von Dingen, das haben wir ja jetzt ein bisschen angesprochen, wovon man sich ein bisschen was abgucken könnte, dass man es anders machen kann. Also ich denke, aus unserer Sicht jedenfalls ist ein relativ großer kommunaler Wohnungssektor oder von der Kommune kontrollierter Wohnungssektor mit Genossenschaften ein Weg, den man in Zukunft stärker beschreiten sollte.
Auf jeden Fall ist ein guter Zeitpunkt, eine neue Diskussion darüber zu beginnen oder die alte Diskussion neu aufzulegen. Ich glaube, dazu hat Ihre Veranstaltung einen großen Beitrag geleistet. Hoffentlich leistet diese Podcast-Episode einen kleinen Beitrag dazu. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch an Sie drei.
Wir haben zu danken.
Danke Ihnen.
Danke.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf. Vom Wetterstruxi.
Die Aussichten für das kommende Wochenende. Sie könnten besser sein, sie könnten aber auch schlechter sein. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Es kommt ein Schwall sehr warmer Luft zu uns, die sich zumindest mal für den Samstag so ein bisschen durchsetzen kann. Danach wird es wohl wieder eher regnerisch weitergehen. Kommen wir gleich im Detail zu. Der Freitag bringt uns gerade so zum Starten den Tag noch relativ viel Regen. Das relativ viel ist halt dem begründet, weil es anhaltenden Regen geben wird, sodass wir halt wirklich vom Start weg des Tages bis in den Mittag hinein immer mal wieder Regen bekommen werden. Im Nachmittagsverlauf wird es dann die ein oder andere sonnige Stunde geben, sodass dann halt eben auch die Temperaturen mit der Sonne auf maximal 14 Grad ansteigen werden. Der Samstag wird uns aller Voraussicht nach so hohe Wolkenfelder bringen. Das sind nicht richtig Wolkenfelder, das sind aber auch nicht wirklich von Sahara-Staub durchtriebene Wolken, sodass wir halt so einen Mix aus, mal ist es ein bisschen kompakter bewölkt in der Höhe, mal schimmert die Sonne so milchig matt so durch diese leichte Sandschicht oben durch und die Temperaturen kriegen einen ordentlichen Push nach oben, bewegen sich dann bei 8 bis maximal 19 Grad. Dann gucken wir noch auf den Sonntag, der startet sehr wahrscheinlich freundlich. Wir werden so gerade bis zum Mittag, vielleicht sogar frühen Nachmittag, relativ viel Sonne bekommen. Zum Nachmittag hin oder dann zum frühen Abend hin zieht es dann nach und nach ein bisschen zu und es beginnt auch leicht zu regnen. Die Temperaturen liegen dann bei 4 bis maximal 16 Grad. Und dann blicken wir noch auf die neue Woche, den Montag, mach mal schnell, durchwachsen, sehr regnerisch, 9 bis 12 Grad. Und auch der Dienstag bringt uns immer wieder Schauer bei maximal 11 Grad. Den Mittwoch ebenfalls Regen. Wir machen es kurz, Montag bis Donnerstag viel Regen, durchmischt von immer mal wieder längere regnerische Phasen, gerade zum Montag und Mittwoch hin und dann Schauerphasen zu Dienstag und Donnerstag hin. Wem das nicht genug ist, der ist sehr herzlich auf meiner Website willkommen. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ein schönes Osterfest und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog, jensstrux.blog. Wenn ihr mehr hören wollt von Christian Schantl, seinen Vortrag in Düsseldorf könnt ihr bei YouTube komplett anschauen mit Bildern und allem drum und dran. Und wir bleiben natürlich auch dran an dem Thema. Mich interessiert, wie ist eure Wohnsituation? Und wie schaut ihr auf Düsseldorfs Wohnungsbaupolitik? Welche Fragen habt ihr? Welche Aspekte des Themas interessieren euch? Schreibt mir an rheinpegel@rheinische-post.de oder eine WhatsApp an 0160 80 80 844. Und teilt diese Episode mit den Menschen, die sich auch für das Thema interessieren. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich freue mich, wenn ihr diesem Podcast folgt und wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Den Rheinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.